Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit diesen Themen. Welche Rechte haben neue Religionsgemeinschaften in Deutschland? Im letzten Teil unserer Reihe Gott im Grundgesetz hören Sie ein Gespräch mit der FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und es geht bei uns um Imame in Deutschland. Ein Beruf mit vielfältigen Aufgaben, aber auch einem angeknacksten Ansehen. Der Deutschlandfunk interessiert sich für Ihre Meinungen und Ihre Anregungen.
Die Deutschlandfunk Denkfabrik.
Unter dem Stichwort Denkfabrik nehmen wir Ihre Ideen auf und machen daraus ein Thema. Immer wieder haben Sie in Ihren Zuschriften das Grundgesetz genannt. Deshalb haben auch wir uns in Tag für Tag in dieser Woche in unserer Reihe Gott im Grundgesetz mit unserer Verfassung beschäftigt. Bislang ging es bei uns um den Gottesbezug in der Präambel, das Recht auf Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften und um Religionsfreiheit. Heute fragen wir, ob das Grundgesetz offen ist für neue Religionsgemeinschaften in Deutschland. Darüber hat Andreas Mein mit der FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gesprochen. Sie ist Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen und war lange Bundesjustizministerin. Gerade ist ein Buch von ihr zum 70-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes erschienen. Es heißt Angst, Essen, Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Bevor es jetzt losgeht, hören Sie vorher noch einige Auszüge aus Artikel 140 des Grundgesetzes.
Es besteht keine Staatskirche. Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften unterliegt keinen Beschränkungen. Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die am meisten diskutierte Religionsgemeinschaft dieser Tage ist sicher der Islam. Das Wort Islam oder Muslim kommt im Grundgesetz natürlich nicht vor. Aber lassen Sie uns nachdenken über den Geist des Grundgesetzes, seine innere Ausrichtung. Wie offen ist das Grundgesetz für andere Religionsgemeinschaften?
Also zunächst einmal sagt es ja ganz deutlich, dass es keine Staatskirche gibt, also nicht die Dominanz einer Kirche, die damit quasi auch eine Richtung vorgibt. Und die Verfassung ist, indem sie Regelungen aus der früheren Weimarer Fassung inkorporiert hat in unser Grundgesetz, offen, wenn Religionsgemeinschaften oder Religionsgesellschaften, wie das Grundgesetz sagt, bestimmte Anforderungen erfüllt. Das Grundgesetz sagt ganz klar, der Staat muss wertneutral sein und darf nicht vorgeben, welche Religion sie ausüben wollen.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Es ist wichtig, dass es einen Zusammenschluss gibt innerhalb dieser Religionsgemeinschaft. Das ist bei den christlichen Kirchen vollkommen unkritisch. Es gibt die jüdischen Gemeinden. Auch sie bilden eine Körperschaft und sind anerkannt im Sinne des Artikel 137 Weimarer Verfassung, der eben jetzt auch im Grundgesetz durch den Artikel 140 gilt, um einfach mal die Ziffern zu nennen. Und beim Islam wird es etwas schwieriger. Da gibt es viele Verbände, Organisationen, Vereinigungen, den Zentralrat der Muslime, die immer einen gewissen Teil von hier lebenden Muslimen vertreten, aber nie so einen Anspruch erheben können, nun für die Muslime in Deutschland sprechen zu können. Und deshalb gibt es da die Schwierigkeit, wie weit die Anforderungen durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder andere Formen des Zusammenschlusses erfüllt sind, damit dann auch diese staatskirchenrechtlichen Bestimmungen gelten können.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger im Deutschlandfunk. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie haben eben gesagt, das Grundgesetz ist eindeutig offen für andere Religionsgemeinschaften, einfach schon wegen des Satzes, dass es keine Staatskirche gibt. Aber hat Religionsfreiheit auch Grenzen? Oder anders gefragt, schützt das Grundgesetz auch Religionsgemeinschaften oder Religionsvertreter, die das Grundgesetz ablehnen?
Das ist eine hochspannende Frage und wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass es einmal diese organisatorischen Fragen gibt, über die wir bisher gesprochen haben. Dann spricht man vom sogenannten Staatskirchenrecht, also organisatorische Regelungen.
Oder auch Religionsverfassungsrecht.
Religionsverfassungsrecht. Das ist jetzt noch nicht das Recht des Einzelnen, einer Religion anzugehören, denn diese Religionsfreiheit ist dann in Artikel 4 Grundgesetz gewährleistet. Aber wie frei kann so eine Religion sich inhaltlich entwickeln? Und das ist sehr spannend. Der Staat ist wertneutral und darf damit keine Vorgaben einer Religion machen, sodass nicht zwingend vorgeschrieben ist, dass auch alle Inhalte einer Religion tatsächlich allen Grundgesetzartikeln entsprechen. Also da kann man zum Beispiel sagen, Frauen dürfen nicht ein religiöses Amt oder ein theologisches Amt ausüben. Das erleben wir ja auch bei der katholischen Kirche. Also da ist eine Religion zunächst mal in ihren Inhalten frei, aber auch das gilt nicht ganz grenzenlos.
Sie schreiben in Ihrem Buch wortwörtlich, eine Religion muss nicht verfassungskonform sein. Zitat Ende. Das erstaunt auf den ersten Blick. Schlägt da nicht eine liberale Grundhaltung, die Sie sicherlich prägt, um in eine, ja sagen wir mal, Beliebigkeit, in eine Pseudotoleranz, der alles egal ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Denn man muss unterscheiden. Einmal, eine Religion und ihr Innenleben ist das eine. Und da sagt eben nicht das Grundgesetz, wie soll so ein Inhalt dieser Religion sein. Aber die Ausübung der Religion, die muss sich natürlich ganz unstreitig im Rahmen unseres Grundgesetzes bewegen. Und es gibt auch gewisse Grenzen für das Innenleben so einer Religionsgemeinschaft. Es darf also nicht mit Zwang, mit Unterdrückung auch intern agiert werden, sondern auch da gilt Grundsatz der Freiwilligkeit, also Selbstentfaltung, Verantwortung des Einzelnen.
Das heißt, wenn gestern Heiner Bielefeld, Menschenrechtsexperte und Theologe, wortwörtlich gesagt hat, Religionsfreiheit steht nicht außerhalb der Verfassung, würden Sie das dann unterschreiben oder steht das im Widerspruch zu Ihrem Satz, eine Religion muss nicht verfassungskonform sein?
Nein, das steht nicht im Widerspruch, denn Religionsfreiheit natürlich steht nicht außerhalb der Verfassung, denn ich kann mit Religion nicht Ziele verfolgen, die den Sturz unserer Demokratie, unserer Verfassungsinstitutionen zum Inhalt haben.
Wo sehen Sie diese Gefahr? In welchen Religionsgemeinschaften?
Wir haben ja noch in Erinnerung, dass gerade mit Blick auf einige muslimische Organisationen der Verfassungsschutz hingeschaut hat, weil dort auch die Gefahr bestand, möglicherweise Spionagetätigkeiten oder anderes, Bespitzelungen, auch Unterdrückungen vorzunehmen. Dann muss der Geheimdienst in Deutschland, der für die Achtung unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung und ihrer Verteidigung zuständig ist, da auch die Augen aufmachen. Da darf man die Augen nicht verschließen von möglicherweise Tendenzen, die eben über ein friedliches Zusammenleben hinausgehen.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, jetzt haben wir viel über den Islam geredet, mal darüber hinaus. Inwieweit ist jener Satz des Grundgesetzes umgesetzt, den wir eben gehört haben? Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.
Ja, Sie sprechen damit an, natürlich auf die Vereinigungen oder auch Verbände, die eben gerade sagen, wir sind nicht einer Religion verpflichtet, sondern wir sind einfach weltanschaulich neutral. Und wenn man sich da die Realität anschaut, denn es gibt diese Organisationen, ich denke zum Beispiel an den Humanistischen Verband, der auf Bund- und Länderebene organisiert ist, dann kämpft er doch ständig auch um entsprechende Berücksichtigung, Beachtung, auch gerade da, wo er sich einbringt, auch in weltanschaulichen Unterricht, zum Beispiel Ethikunterricht, um die entsprechende finanzielle Unterstützung. Von daher ist da nicht alles so gleich, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch in Deutschland wegen unserer Offenheit, unserer Pluralität, auch mit Blick eben auf Religionen und Weltanschauungen, auch den Vereinigungen die Unterstützung zu geben, die eben hier jetzt nicht ein christliches Bekenntnis oder ein anderes religiöses Bekenntnis vertreten, aber weltanschaulich sich einbringen und genau diese Vorstellungen von der Individualität des Menschen und seiner Verantwortung vermitteln wollen.
Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Das Nachdenken über das Grundgesetz ist ja auch Wunsch der Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörer gewesen und wurde so zum Teil unseres Projekts Denkfabrik. Und da nehme ich jetzt auch gerne mal einen Hörer ernst, der mit vielleicht einer etwas ungewöhnlichen Frage an uns herangetreten ist. Der schreibt wörtlich, neupantheistische Glaubensgemeinschaften werden seitens der Behörden nirgendwo den Kirchenreligionen gleichgestellt oder seitens der Printmedien oder öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten als Religion erwähnt oder wahrgenommen und oft genug sogar diskriminiert. Zitat Ende. Mal abgesehen davon, dass wir solche Religionsgemeinschaften durchaus hier in der Sendung immer wieder thematisieren, würden Sie dafür plädieren, Pantheisten oder Neuheiden oder wie auch immer einen kirchenähnlichen Status zu geben?
Also natürlich geht es dann darum, wie sie sich zusammensetzen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da überhaupt keinerlei Bedenken gibt. Es darf nicht irgendeine Organisation gewählt worden, um dann möglicherweise Bestrebungen eben zu verfolgen, die nicht unterstützenswert mit Blick auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sind. Aber sonst bin ich der Meinung, ja, das ist richtig, dass es dann auch nicht Benachteiligungen geben darf.
Aber religiöses Leben faltet sich immer weiter auf. Führt das nicht am Ende, wenn jede kleine Religionsgruppe oder weltanschauliche Gruppe Körperschaft öffentlichen Rechts wird und dann zum Beispiel Steuern einziehen kann wie die Kirchen, führt das nicht letzten Endes zu gesellschaftlicher Fragmentierung?
Also wir haben jetzt ja auch schon ziemlich viele Körperschaften des öffentlichen Rechts, die vielen überhaupt nicht bewusst sind. Ich sehe nicht, dass mit Zulassung auch kleinerer Religionsgemeinschaften als Körperschaften wir eine solche Fragmentierung bekommen, dass Orientierungslosigkeit entsteht. Menschen suchen ja gerade Orientierung. Sie finden sie in den Kirchen, in Religionsgemeinschaften, in Glaubensgemeinschaften, aber eben auch daneben. Und ich finde, es ist wirklich aller Unterstützung wert, dass Menschen sich um Orientierung bemühen, als dass sie ja in unserer Gemeinschaft leben und sich auf gar keine Weise damit irgendwie identifizieren können, in einer gewissen Gruppe wohlfühlen, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Ich denke, all das, was dadurch zu auch einer gewissen Identität und zu einem sich zu Hause fühlen beiträgt, das ist doch eher eine positive Entwicklung. Und ich befürchte nicht, dass wir hier einen Auseinanderfall der Gesellschaft in zu viele kleine, auch Religionseinheiten hätten.
Das war die FDP-Politikerin und ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Andreas Mein hat mit ihr über die Grundrechte von neuen Religionsgemeinschaften in Deutschland gesprochen. Ihr Buch Angst, Essen, Freiheit auf ist im WGB Theiss Verlag erschienen und kostet 19 Euro. Sie hörten damit den vierten und letzten Teil unserer Reihe Gott im Grundgesetz. Der Imam ist der Vorbeter in einer muslimischen Gemeinde und übernimmt dort wichtige Aufgaben. Doch das Ansehen der Imame in Deutschland ist angekratzt, weil einige in ihren Gemeinden Muslime für die türkische Regierung bespitzelt haben. Kritiker halten ohnehin nichts davon, dass die meisten Imame immer noch von der türkischen Regierung in die deutschen Moscheegemeinden entsandt werden. Viele dieser Vorbeter seien mit der deutschen Kultur und Sprache nicht vertraut und zu eng mit der türkischen Regierung und dem politischen Islam verbunden. Doch es gibt auch Vorbeter, die anders sind. Hüseyin Topel hat sich in deutschen Moscheegemeinden umgesehen.
Freitagmittag. Eine Moschee in Nordrhein-Westfalen. Der Muezzin ruft die Muslime zum Freitagsgebet.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Der große Raum unter der Kuppel ist voll. Auf der oberen Etage beten die Frauen, unten die Männer. Ein Mann im weißen Gewand steht vorn. Er steigt die Treppen der Kanzel hinab, der sogenannten Minbar, wo er seine Predigt gehalten hat. Nun wird er mit der versammelten Gemeinschaft beten. Der Vorbeter in der Moschee wird in nahezu allen islamischen Ländern als Imam bezeichnet. Er ist das religiöse Oberhaupt einer muslimischen Gemeinde. Dort spielt der Imam eine wichtige Rolle. In der deutschen Öffentlichkeit spiele er eine zu wichtige Rolle, sagt Matthias Rohe, Jurist und Islamwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Und zwar deswegen, weil wir die armen Imame hier in Deutschland eigentlich hoffnungslos überfordern. Die sollen also nicht nur, was ihres Amtes ist, da Gottesdienst abhalten. Nein, sie sollen darüber hinaus auch Familienberatung machen. Sie sollen Integrationslotsen sein. Sie sollen interreligiösen Dialog betreiben.
Ein Imam sollte im Idealfall islamische Theologie studiert haben und sich danach einer bestimmten Gemeinde für die Gebetskultur und religiöse Angelegenheiten zur Verfügung stellen. Doch im praktischen Alltag sind sie häufig auch Ansprechpartner für
Eheprobleme, Schwierigkeiten innerhalb der Sexualität, in der Schule, in der Arbeit. Wie gehe ich mit den anderen um? Was gebietet Allah? Was verbietet Allah mir?
So Ahmad Şeker Popal, selbst Imam in München. Außerdem müsse sich ein Imam heute auch politischen Fragen und Problemen widmen.
Die Jugendlichen und das Internet, die Jugendlichen und der immer lauter werdende Populismus, die Probleme zwischen der alten Generation, die meist nur Afghanisch, Türkisch oder Arabisch oder spricht, aber eben nicht Deutsch, und die Jugend, die eben nicht gut genug Türkisch, Afghanisch, Arabisch spricht, aber sehr gut Deutsch spricht. Wie schafft man, die zusammenzubringen, dass es in der Gesellschaft Frieden gibt?
Vielfältige Aufgaben für einen Imam in der muslimischen Gemeinde. Und das, obwohl es im Islam keine klassische Obrigkeit gäbe, wie der Islamexperte Matthias Rohe erklärt.
Es gibt eine riesige und langwährende Debatte im Islam darüber, inwieweit man als Mensch selbst in der Lage ist, die Glaubensgrundsätze durchschauen zu können und sich dementsprechend auch dann verhalten zu können. Es gibt jedenfalls außerhalb des schiitischen Islams ja eigentlich nichts wie so eine Lehrautorität, sondern man muss schon auch selber nachdenken.
Allerdings werde dann auch schnell argumentiert.
Naja, es gibt viele schwierige Fragen, da braucht man schon grundlegende Kenntnisse der Quellen. Und deswegen möge man sich als Muslim, als Muslimin in einer religiös wichtigen Frage eben an jemanden wenden, dem man zutraut, dass er oder sie da auch passende Antworten geben kann. Eine solche Antwort auf so eine religiöse Anfrage hieße Fatwa, ein Gutachten. Das ist nicht etwa ein Todesurteil, wie oft falsch übersetzt, sondern schlicht und ergreifend ein Gutachten zu einer religiösen oder vielleicht auch religiös-rechtlichen Frage.
Der Imam Popal nennt ein Beispiel für die spezifischen Fragen von Muslimen und auch Nicht-Muslimen, die ihm gestellt werden.
Warum opfert man einen Schaf für die neugeborene Tochter und zwei Schafe für den neugeborenen Sohn? Warum diese Ungleichheit zwischen dem neugeborenen Sohn und neugeborener Tochter? War heute eine Frage, die mir um 9.45 Uhr, als ich in der Uni war, gestellt wurde per WhatsApp.
Für die Antwort auf diese Frage habe er die Erklärungsversuche muslimischer Gelehrter zu Rate gezogen. Demnach sei ein Junge einfacher vom Teufel zu verführen als ein Mädchen.
Und da der Junge einfacher zu verführen ist, sollte man für den Jungen zwei opfern, weil Mädchen bodenständiger sind und stärker an der Vernunft.
Serap Güler, Staatssekretärin für Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, ist eine gläubige Muslimin. Sie beobachtet Entwicklungen innerhalb der muslimischen Community, auch was die Bedeutung des Imams betrifft.
Also es ist vielleicht auch eine Generationsfrage. Für meinen Vater spielt er eine größere Rolle als für mich. Aber es gibt auch viele Jüngere, die nach wie vor auf das Wort des Imams unhinterfragt vertrauen. Also ich würde das jetzt vielleicht nicht so groß einschätzen wie in irgendeinem anatolischen Dorf bei uns in Deutschland, aber ich glaube, sie spielen nach wie vor eine große Rolle.
Besonders einflussreich sind sie wohl im salafistischen und islamistischen Milieu. Was etablierten Gemeinden über Jahre nicht gelungen sei, sagt Serap Güler, hätten Extremisten geschafft. Sie haben die Herzen und Köpfe junger Muslime in Deutschland erreicht.
Weil sie sich vielleicht von Gemeinden oder Personen angesprochen fühlen, die ihre Sprache sehr gut sprechen, also die Deutsche, die ihre Sozialisation gut kennen, vielleicht die Musik hören, die sie hören, die Mode tragen, die sie tragen. Und oft sind gerade diese Gruppierungen der salafistischen Szene zugeordnet. Also wenn man wirklich davon spricht, dass der Islam zu Deutschland gehört, dann muss man provokativerweise sagen, dass es vor allem der salafistische ist, der hier tatsächlich deutsche Strukturen aufgebaut hat. Da müssen die Gemeinden, auch die größeren Gemeinden, etwas entgegenhalten, um diese Jugendlichen nicht diesen, ja, Rattenfängern, anders kann man sie nicht beschreiben, Rattenfängern zu überlassen.
Immer noch werden die meisten Imame aus dem Ausland nach Deutschland geholt. Viele kommen direkt aus der Türkei, entsandt von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Ihre Amtszeit dauert in der Regel 4 Jahre. Zu kurz, um sich die Mühe zu machen, Deutsch zu lernen, sagen Kritiker. Auch Imam Popal, der aus Afghanistan stammt, sieht darin ein Problem. Denn Sprache bedeutet Denken.
Mit anderen Worten, wie ich spreche, so denke ich. Wer Schiller nicht versteht, wer Goethe, Brecht und Kafka nicht versteht, kann die deutsche Gesellschaft nicht verstehen. Das heißt, er kann nach außen hin gar nicht arbeiten, geschweige denn dann zur Jugend, weil die Jugend wächst ja in dieser Sprache auf.
Auch deshalb wünscht sich die CDU-Politikerin Serap Güler mehr Praxisorientierung in der Ausbildung von Imamen, die hierzulande predigen.
Das ist eben nicht nur ein Theologiestudium, was man ja heute schon machen kann, sondern ähnlich wie das Priesterseminar ist auch ein Imamseminar. Also auch nicht nur die Theorie, sondern eben auch die Praxis eine Rolle spielen muss, um künftig diesen Einfluss aus dem Ausland auch zu unterbinden.
Imame in den deutschen Moscheegemeinden, Hüseyin Topel berichtete über die vielfältigen Aufgaben und die Kritik an den Vorbetern in Deutschland. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz.